HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Davos ist eine wunderbare Gelegenheit, viele Menschen zu treffen, wo man sonst eine unglaubliche Menge an Dienstreisen machen müsste.
Ich stehe im Schnee und warte auf dich. Ich sehe im Schnee nur immer dich.
Wir sehen schon eine große Verunsicherung aufgrund insbesondere der politischen Weltlage. Und politische Verunsicherungen führen durchaus zu einer Investitionszurückhaltung.
Die weißen Flocken hüllen mich ein ganz dicht. Ich träume von dir, spür die Kälte nicht.
Wir glauben, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist.
Der chinesisch-amerikanische Handelskonflikt und auch die Auswirkungen, die das unter Umständen auf Europa hat, das sorgt auf sehr vielen Ebenen für Unsicherheit.
Und wenn ich auch bis morgen früh hier stehe, ich erwarte dich hier im Schnee.
The world leading superpower cannot destroy free trade.
Wer die internationalen Handelsströme stört mit solchen Zöllen, der bringt die Weltwirtschaft gesamt in Gefahr.
Ich steh im Schnee und wart auf dich und denk, im Schnee liebt sie nur mich.
Daher ist Davos gerade besonders wichtig, weil in Davos wollen wir die Regierungen darin bestärken, dass letzten Endes auch der Mann auf der Straße sie daran messen wird, was sie für die Erhaltung der Welt als solche, auch für unsere nächsten Generationen tun.
Und wenn ich auch bis morgen früh stehe, ich erwarte dich hier im Schnee.
Schon die Bibel kennt sie, die 7 fetten Jahre und die 7 mageren. Das war offenbar schon immer so, als sei es ein Naturgesetz der Makroökonomie. Deutschland befindet sich zurzeit schon im 9. Jahr des Aufschwungs. Den meisten von uns geht es gut. Doch auch Finanzminister Olaf Scholz mahnte bereits, die fetten Jahre sind vorbei. Es kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Davon können wir uns diese Woche ein Bild machen beim Weltwirtschaftsforum in Davos, das morgen beginnt. Dort wird es ungemütlich werden und es liegt eben nicht an den Schneemassen und der Lawinengefahr. Die haben die Schweizer Perfektionisten ganz gut im Griff. Doch die ungelösten Probleme der Weltwirtschaft, die türmen sich viel höher als der Schnee. Klimawandel, Handelskriege, Cyberattacken und manches mehr. Der Risikobericht des Weltwirtschaftsforums ist alarmierend. Den schauen wir uns heute mal genauer an. Von nun an geht's bergab. Das Weltwirtschaftsforum in Davos. Haben wir uns auf diese mageren Zeiten ausreichend vorbereitet? Aber bevor wir uns mit den harten Fakten befassen, tauchen wir erstmal ein in diese Wunderwelt von Davos. Ihrem Zauber war schon Thomas Mann erlegen.
Großartige Fernblicke in die heilig phantasmagorisch sich türmende Gipfelwelt des Hochgebirges, in das man hinan und hineinstrebte, eröffneten sich und gingen dem ehrfürchtigen Auge durch Pfadbiegungen wieder verloren. Hans Castorp bedachte, dass er die Zone der Laubbäume unter sich gelassen habe, auch die der Singvögel wohl, wenn ihm recht war, und dieser Gedanke des Aufhörens und der Verarmung bewirkte, dass er, angewandelt von einem leichten Schwindel und Übelbefinden, für 2 Sekunden die Augen mit der Hand bedeckte. Das ging vorüber. Er sah, dass der Aufstieg ein Ende genommen hatte, die Passhöhe überwunden war, auf ebener Talsohle rollte der Zug nun bequemer dahin. Es war gegen 8 Uhr, noch hielt sich der Tag. Ein See erschien in landschaftlicher Ferne, seine Flut war grau und schwarz stiegen Fichtenwälder neben seinen Ufern an den umgebenden Höhen hinan, wurden dünn und weiter oben, verloren sich und ließen neblig kahles Gestein zurück. Man hielt an einer kleinen Station. Es war Davos Dorf, wie Hans Castorp draußen ausrufen hörte. Er würde nun binnen Kurzem am Ziele sein.
Der Zauberberg von Thomas Mann. Das Schicksal des Herrn Castorp ist bekannt, wir werden es weiter verfolgen. Morgen nun beginnt also in Davos das berühmte World Economic Forum, abgekürzt gerne auch WEF. Über 3000 Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Kultur treffen sich dort, zahlreiche Regierungschefs oder deren Außenminister, aber auch etliche Topmanager und natürlich Bono von U2, das personifizierte schlechte Gewissen der Menschheit. Wie bereitet sich Davos auf diese vielen Regierungschefs vor? Stefan Walser ist der stellvertretende Gemeindepräsident von Davos. Ich habe ihn gefragt, wie denn heute eigentlich das Wetter ist.
Ja, das Wetter war bewölkt heute und es ist der Tag durch so -4 Grad und in der Nacht war es -13, 14 Grad.
Wie viel Schnee haben Sie zurzeit?
Zurzeit ist es ungefähr ein Meter Schnee. Er ist ein bisschen zusammengeflogen von 1,40 Meter auf rund einen Meter.
Das ist für Schweizer Verhältnisse normal und nicht so besonders viel, oder?
Ja, es ist vielleicht ein bisschen abnormal seit den letzten Jahren. Früher war das gang und gäbe, dass es das gegeben hat. Jetzt ist das zweite Jahr hintereinander, dass wir um diese Zeit so viel Schnee bekommen. Die Niederschlagsintensität hat sich ein bisschen verschoben.
Hatten Sie denn mehr Aufwand, den Schnee zu beseitigen als früher?
Klar, logischerweise, die Kosten sind massiv gestiegen. Bei so viel Schnee steigen sie um das Dreifache.
Mhm. Sind die Skipisten im Augenblick geöffnet?
Ja, das Jakobshorn, Parsen, Gotschna ist offen und das Rienerhorn hat geschlossen, weil dort gibt es auch Anlässe, so Workshops vom WEF und so ist das Rienerhorn geschlossen.
Denn die Staatschefs und ihre Mitarbeiter, die werden ja wohl kaum die Möglichkeit haben, ein bisschen Ski zu fahren zwischendurch, oder? Kann ja. Das der ein oder andere zwischendurch mal?
Diese Zeiten sind vorbei. Früher war das so, noch vor 25 Jahren war das so, dass man auch einen Skitag veranstaltet hat mit den WEF-Teilnehmern. Aber das ist seit den Sicherheitsvorkehrungen, die jetzt in Kraft sind, da seit dem 9/11, ist das vorbei.
Es hieß ja letzte Woche noch, der Hubschrauberlandeplatz für die Staatschefs, der sei in einem lawinengefährdeten Gebiet. Das haben Sie im Griff inzwischen?
Das haben wir sehr im Griff. Der Helikopterlandeplatz ist in der blauen Zone, nicht in der roten Zone. Somit war er eigentlich nie gefährdet.
Haben denn normalsterbliche Menschen überhaupt eine Chance, in dieser Woche Davos zu besuchen?
Das ist eigentlich kein Problem. Sie müssen sich einfach bei den normalen Straßenkontrollen halt ausweisen und dann kann eigentlich jeder Mann und jede Frau kann zum Skifahren kommen. Die Pisten wären traumhaft, es hat wenig Leute. Also nichts Besseres als das.
Ich dachte, die Stadt sei hermetisch abgeriegelt aus Sicherheitsgründen.
Nein, das ist sie nicht. Also es kann jedermann hier Skilaufen kommen aufs Jakobshorn oder Parsen oder auch Gotschna. Also das ist kein Problem.
Nur die Zimmer sind wahrscheinlich alle vergeben. Also wohnen muss man woanders,
ist,
ja?
Das ist ein bisschen das Problem, ja. Also es gibt einfach keine freien Zimmer mehr. Aber als Tagesausflug, allemal empfehlenswert, morgen ist schönes Wetter.
Vielleicht gerade jetzt, weil die Staatschefs keine Zeit haben, Ski zu fahren.
Ja.
Freuen Sie sich auf das Weltwirtschaftsforum, weil die ganze Welt auf Sie schaut? Oder sind Sie eher froh, wenn die ganzen Staatschefs wieder weg sind?
Ja gut, ich meine, der Anlass ist sehr wichtig für Davos, der gibt es nun bald seit 49 Jahren, nächstes Jahr ist das 50-Jährige, der gehört nun mal zu Davos und der ist wichtig. Somit, logischerweise haben wir auch sehr gerne die Touristen, viel lieber eigentlich, aber der Anlass hier, das WEF, der gehört zu Davos wie die Kirche im Dorf.
Welcher Staatschef ist denn so Ihr schwierigster Kunde?
Oh, das kann ich so nicht beantworten. Die Schwierigsten kommen ja nicht.
Trump kommt zum Beispiel nicht. Ja.
Genau, aber dieses Jahr weiß ich das definitiv nicht, weil es werden ja eigentlich alle gleich behandelt. Also klar gibt es einen Konvoi mehr, je wichtiger oder je gefährlicher, je mehr Gefährlichkeit der Staatschef hat, umso mehr kommt er Sicherheitsmaßnahmen, bekommt er, aber das bekommen wir nicht mit.
Das war Stefan Walser, der stellvertretende Gemeindepräsident von Davos. Und nun steigen wir inhaltlich ein. Also was wird auf dem Weltwirtschaftsforum besprochen? Das hat es in sich. Die Risiken für die Zukunft der Weltwirtschaft waren noch nie so groß wie heute, sagen die Autoren des jährlichen Risikoberichts. Dafür haben sie über 1000 Risikoexperten befragt und die schlagen regelrecht Alarm. Ulrich Sonnenschein fasst die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammen.
Normalerweise behandelt der Risikobericht des Weltwirtschaftsforums strukturelle Fragen. Er untersucht, wie Systeme und Institutionen auf Stress reagieren, die Anfordernisse eines globalen Marktes parieren oder mit politischen Veränderungen zurechtkommen. Das beinhaltete oftmals ungesagt auch die Reaktionen des Einzelnen. In diesem Jahr jedoch wurde erstmalig der emotionale und psychologische Druck untersucht, dem jeder Bürger ausgesetzt ist. Denn die beunruhigende Botschaft des diesjährigen Berichts ist nicht nur wirtschaftlich, geopolitisch oder technologisch. Das größte Risiko betrifft den Menschen selbst. Der Grad seines Unwohlseins in wirtschaftsökologischen Zusammenhängen hat einen bislang unterschätzten Einfluss auf die globale Risikolandschaft, so die Autoren um den Präsidenten des Weltwirtschaftsforums, Börge Brende, besonders aber in Fragen des sozialen Zusammenhalts und der politischen Einflussnahme. Für die meisten Menschen, so der Bericht, ist dies eine zunehmend beängstigende, unglückliche und einsame Welt. Der Ärger nimmt zu, Mitgefühl dementsprechend ab. Kontrollverlust ist eines der bestimmenden Gefühle. 700 Millionen Menschen weltweit, so der Bericht, leiden unter psychischen Problemen. Was auf der individuellen Ebene nachvollziehbar deutlich wird, ist global ebenfalls zu beobachten. Mag sich die Struktur der Probleme in den letzten 10 Jahren zwar nicht signifikant geändert haben, so ist vor allem die Bereitschaft gesunken, diese Probleme gemeinschaftlich zu lösen. Die zu beobachtende Polarisierung innerhalb vieler Gesellschaften trage dazu bei. Dabei sind die zentralen Risiken, auf die sich das Weltwirtschaftsforum in diesem Jahr konzentriert, gerade solche, die nicht im Alleingang von Staaten oder Industrien reduziert werden können. Weltweit nehmen internationale Spannungen im politischen wie im wirtschaftlichen Bereich zu. Konflikte zwischen Staaten werden vielfach wirtschaftlich ausgetragen, bei unterschiedlichem Wohlstand weiten sich die Konfliktfelder aus. Dazu kommen technologische Risiken. Trotz der starken Konzentration auf technologische Entwicklungen gibt es ein Defizit in der Bekämpfung der Gefahren. Cyberkriminalität, Datendiebstahl und Betrugsdelikte betreffen nicht mehr nur den Einzelnen, sondern ganze Wirtschaftszweige bis hin zu Regierungen. In einer derart vernetzten Welt, so Brände, können durch die Ausbreitung ursprünglich kleiner Risiken große Gefahren entstehen. Und die größte Gefahr sieht das Weltwirtschaftsforum in der mangelnden Reaktion auf Umweltprobleme. Das betrifft nicht nur die Art und Weise, wie mit Wetterereignissen umgegangen wird, es ist vielmehr ein umfassendes Versagen im Kampf gegen den Klimawandel. Es sind die menschengemachten Umweltkatastrophen, die in einem Kampf jeder für sich selbst übermächtig werden. Der nationale Egoismus, das ist der größte Risikofaktor des Jahres 2019.
Das ist also der Kern des Problems. Noch nie war es so wichtig, dass die globalen Probleme gemeinsam gelöst werden. Aber die Bereitschaft, international zusammenzuarbeiten, die sei niedriger als sonst. Woran liegt das? Stefan Küßner ist der deutsche Pressesprecher der internationalen Hilfsorganisation Oxfam. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Teilen Sie diesen Eindruck? Nimmt die Bereitschaft zur internationalen Kooperation ab?
Ja, diesen Eindruck, den teile ich definitiv. Allerdings den Hauptrisikofaktor würde ich jetzt nicht oder wir als Oxfam nicht darin in erster Linie sehen, sondern tatsächlich in der sozialen Ungleichheit. Denn die soziale Ungleichheit trägt mit dazu bei, dass in vielen Gesellschaften nationaler Egoismus, aggressiver Nationalismus immer wirkungsmächtiger wird. Und das führt natürlich dazu, dass die internationale Kooperation leidet.
Warum sehen Sie diesen Zusammenhang da so stark?
Ja, soziale Ungleichheit ist Sprengstoff für unsere Gesellschaften. Viele Menschen fühlen sich nicht repräsentiert, abgehängt, wirtschaftlich, aber auch politisch. Untersuchungen zeigen auch immer wieder, dass sich Menschen tatsächlich auch weniger an der Politik beteiligen, wenn sie das Gefühl haben, eigentlich nicht vorzukommen in der Gesellschaft. Und das ist ein Riesenproblem. Unser diesjähriger Bericht zeigt, dass die soziale Ungleichheit auf der Welt tatsächlich dramatisch groß ist und eben auch wieder gewachsen ist im vergangenen Jahr. Nur um eine Zahl zu nennen, täglich vermehrt sich das Vermögen der Milliardäre um 2,5 Milliarden US-Dollar, während gleichzeitig die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung an Vermögen verliert, täglich um 500 Millionen US-Dollar. Und das ist eine Riesenkluft, eine schreiende Ungerechtigkeit und da müssen wir dringend was gegen tun.
Wo sehen Sie die Ursachen für diese Entwicklung?
Die Ursachen für soziale Ungleichheit sind natürlich mannigfaltig. Das ist, wäre jetzt vermessen zu sagen, dass man das auf ein oder zwei Ursachen runterbrechen kann. Was wir uns in unserem Bericht nochmal genauer angeguckt haben, ist zum einen, dass reiche Menschen und Unternehmen eben immer weniger Steuern auf Vermögen und Einkommen zahlen und viele auch Steuern im großen Stil vermeiden. Und dass dieses Geld fehlt dann, um zum Beispiel in öffentliche Bildung und Gesundheitsversorgung zu investieren. Und die wiederum kommt ja vor allem ärmeren Menschen zugute. Und das wiederum trifft dann besonders hart Frauen, denn sie leisten weltweit den Löwenanteil der unbezahlten Pflege- und Sorgearbeit, also waschen, kochen, putzen, Angehörige pflegen. Das ist absolut unhaltbar im 21. Jahrhundert. Was wir wirklich brauchen, ist eine Investitionen in öffentliche Bildung und Gesundheit, ein Ende der Steuervermeidung, eine echte Gleichstellung von Männern und Frauen.
Ihre Studie wird ja auch kontrovers diskutiert. Liberale Ökonomen werfen Ihnen gerne vor, sie würden die Lage der Welt dunkler malen, als sie wirklich ist.
Das tun wir nicht. Wir schauen uns die globale Vermögensverteilung an und die spricht eine deutliche Sprache. Superreiche gewinnen, arme Menschen verlieren. Ich habe es eingangs skizziert. Was halt häufig uns vorgeworfen wird, dass wir die Armutsbekämpfung oder die Reduzierung der Armut nicht angemessen würdigen würden. Das stimmt aber nicht. Das schreiben wir in unserem Bericht ganz ausdrücklich. Die hat in den vergangenen 3 Jahrzehnten tatsächlich abgenommen. Das sind gute Nachrichten. Doch man muss genauer hinschauen. Denn was bedeutet extreme Armut? Das bedeutet, dass Menschen von weniger als 1,90 Dollar am Tag leben müssen. Wer jetzt etwas mehr verdient, der gilt vielleicht nicht mehr als offiziell als extrem arm. Aber auch diesen Menschen, denen fehlt es häufig wirklich am nötigsten. Oft sind sie nur eine Dürre oder ein Arztbesuch davon entfernt, wieder in die extreme Armut abzurutschen. Und was zum Beispiel auch die Weltbank ganz klar sagt, wenn wir das UN-Entwicklungsziel, extreme Armut bis 2030 zu überwinden, wenn wir das erreichen wollen, dann müssen wir die Wohlstandsgewinne gerechter verteilen, also soziale Ungleichheit abbauen. Und das sagen wir sehr deutlich in unserem Bericht.
Es ist ja kein Zufall, dass Sie Ihre Studie zur Ungleichheit auch immer im Umfeld des Weltwirtschaftsforums präsentieren. Welche Erwartungen haben Sie an dieses Treffen in Davos?
Ja, wir sehen solche Treffen wie in Davos, Weltwirtschaftsforum in Davos, tatsächlich durchaus kritisch, denn es handelt sich da ja, das ist kein Geheimnis, durchaus um einen exklusiven Club der Reichen und Mächtigen, also Menschen, die jetzt nicht auf der Sonnenseite des Lebens zu Hause sind, sucht man dort vergebens. Aber wir nutzen solche Veranstaltungen eben, um denen eine Stimme zu geben, die von Armut betroffen sind. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Treffens sind leider bislang häufig Teil des Problems und wir wollen, dass sie Teil der Lösung werden. Und dazu ist unser jährlicher Bericht ein Beitrag.
Und glauben Sie, das Treffen kann etwas ändern dann in Davos, wenn die Bewusstseinsschwelle da überschritten ist?
Also solch ein Treffen nur wie in Davos wird sicherlich nichts ändern, aber wenn relevante Akteure dort tatsächlich das Problem nicht nur in Sonntagsreden benennen, sondern tatsächlich auch ernst nehmen und in konkrete Politik umsetzen, dann wird sich sicherlich auch etwas verändern. Und das ist dringend nötig angesichts des Zustandes, den ja auch das Weltwirtschaftsforum in dem Risikobericht beschreibt.
Bezweifeln Sie denn, dass es geschieht?
Also wir würden diesen Bericht dort nicht veröffentlichen und die Geschäftsführerin von Oxfam International, Winnie Bianime, wäre nicht jedes Jahr da, wenn wir keine Hoffnung hätten, dort nicht auch Menschen zu überzeugen. Da sind 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und da sind auch viele Menschen dabei, die durchaus offen für unsere Argumente sind. Also insofern, ja, das ist ein Bohren dicker Bretter, da sind wir bei, damit haben wir Erfahrung und damit kommen wir jedes Jahr ein kleines Stückchen voran.
Das war Steffen Küßner, Pressesprecher von Oxfam Deutschland. Vielen Dank. Und wir gehen zurück in den Zauberberg von Thomas Mann. Hans Castorp kommt nicht im Winter nach Davos, sondern im Sommer und so begeistert ist er gar nicht von diesem berühmten Panorama.
Nein, ich finde es offen gestanden nicht so überwältigend, sagte Hans Castorp. Wo sind denn die Gletscher und Firnen und die gewaltigen Bergesriesen? Diese Dinger sind doch nicht sehr hoch, wie mir scheint. Doch, sie sind hoch, antwortete Joachim. Du siehst die Baumgrenze fast überall. Sie markiert sich ja auffallend scharf. Die Fichten hören auf und damit hört alles auf. Aus ist es. Felsen, wie du bemerkst. Da drüben, rechts von dem Schwarzhorn, dieser Zinke dort, hast du sogar einen Gletscher. Siehst du das Blaue noch? Es ist nicht groß, aber es ist ein Gletscher, wie es sich gehört, der Skaletta-Gletscher. Pitz Michel und Tinzenhorn in der Lücke, du kannst sie von hier aus nicht sehen, liegen auch immer im Schnee, das ganze Jahr. In ewigem Schnee, sagte Hans Castorp. Ja, ewig, wenn du willst. Doch, hoch ist das alles schon. Aber wir selbst sind scheußlich hoch, musst du bedenken. 1600 Meter über dem Meer, da kommen die Erhebungen nicht so zur Geltung. Ja, das war eine Kletterei. Mir ist Angst und Bange geworden, kann ich dir sagen. 1600 Meter, das sind ja annähernd 5000 Fuß, wenn ich es ausrechne. In meinem Leben war ich noch nie so hoch. Und Hans Castorp nahm neugierig einen tiefen, probenden Atemzug von der fremden Luft. Sie war frisch und nichts weiter. Sie entbehrte des Duftes, des Inhaltes, der Feuchtigkeit. Sie ging leicht ein und sagte der Seele nichts.
HR2 Kultur, der Tag. Von nun an geht's bergab. Das ist so eine These, die nicht so wirklich auf die Stimmung in Deutschland passt. Denn eigentlich geht es uns doch gut. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Die Steuereinnahmen sprudeln. Krankenkassen haben Überschüsse. Klingt doch eigentlich alles wunderbar. Woher kommt dann plötzlich dieser Pessimismus? Roman Warschauer mit einem Erklärungsversuch.
Die Konjunktur in Deutschland bietet derzeit für jeden etwas. Für Pessimisten wie für Optimisten. Sorgen bereiten vielen Beobachtern die politischen Konflikte, wie die Handelsstreitigkeiten der USA mit China und Europa und vor allem der Brexit. Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI, sagt, die Unternehmen würden in den Abgrund blicken.
Einige der Unternehmen haben bereits angekündigt, ihre Produktionen im Vereinten Königreich ab April ruhen zu lassen, Wartungsfenster, die man normalerweise in der Sommerpause macht, vorzuziehen. Andere haben Personal verlagert, Geschäfte eingestellt. Wir merken, die Dramatik wird immer größer.
Viele Verbände und Experten erwarten dennoch auch 2019 ein Wachstum der Wirtschaft, wenn auch etwas gedämpft. Der BDI etwa geht von 1,5% Wirtschaftswachstum aus, aber nur, wenn große Störungen ausbleiben. Denn nachlassendes Wachstum in China, Sanktionen gegen Russland oder den Iran, all das hat am Ende auch Einfluss auf die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Die deutschen Anlagen- und Maschinenbauer etwa exportieren einen Großteil ihrer Produkte. 4 von 5 Maschinen gehen ins Ausland. Und dennoch ist VDMA-Volkswirt Ralf Wiechers grundsätzlich optimistisch.
Ein nochmal gutes Jahr, vielleicht ein befriedigendes Jahr, weil wir natürlich jetzt keine zusätzlichen Impulse im Augenblick von den Weltmärkten erwarten und natürlich auch die Risiken sehen.
Ein Wirtschaftswachstum von 1,5% im Jahr 2019, das halten auch viele Volkswirte der Banken für realistisch. Das wäre immerhin so stark wie im Jahr 2018, wobei im vergangenen Jahr die Wirtschaft schon etwas weniger stark gewachsen war. Gründe waren die allgemeine Weltwirtschaft oder auch Schwierigkeiten der Autohersteller beim Umstieg auf die neue Abgasnorm WLTP. In beiden Jahren davor lag das Plus noch bei jeweils 2,2%. Aber schaut man sich die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre an, dann ist das noch immer ein leicht überdurchschnittliches Wachstum. Grundsätzlich hält auch Stefan Mütze, Volkswirt bei der Hessischen Landesbank, die Konjunktur nach wie vor für robust.
Also wir sollten auf jeden Fall sehen, dass wir natürlich von privatem Verbrauch und von der Binnennachfrage deutliche Impulse bekommen haben. Die werden sich im ersten Halbjahr 2019 sogar noch verstärken. Und wir hatten ja 2 negative Sondereffekte, sie wurden schon genannt, der WLTP-Effekt und diese Dürre, die fallen jetzt weg. Insofern sollten wir die deutsche Wirtschaft nicht schlecht reden. Ich glaube, wir werden im ersten Halbjahr stärkeres Wachstum sehen als das, was von vielen bisher erwartet wird.
Für diese Einschätzung spricht, dass sich die Konjunktur nach vorläufigen Zahlen im 4. Quartal 2018 besser entwickelt hatte als erwartet. Viele Experten hatten wie im 3. Quartal mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung gerechnet. Trotz aller Unsicherheiten in der Zukunft zeigt sich auch der Arbeitsmarkt noch immer sehr robust. 2018 waren so wenig Menschen arbeitslos gemeldet wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Eine Entwicklung, die auch zum Jahresende anhielt. Auch deswegen sprudeln noch immer die Steuereinnahmen. Der Bundeshaushalt konnte einen Milliardenüberschuss erwirtschaften. Zumindest aber bei den ständig steigenden Steuereinnahmen sieht das Bundesfinanzministerium ein Ende des Booms.
So schlecht also, wie viele Unken, ist die Lage also gar nicht. Woher kommt denn nun der Pessimismus? Wir fragen unseren Börsenexperten Stefan Wolf an der Börse. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wie schaut denn das Börsenparkett auf das junge Jahr?
Das Börsenparkett schaut relativ ernüchtert auf das junge Jahr, denn es gibt ausreichend Probleme, die man hier ja schon bekaspert hat im vergangenen Jahr und die sich eigentlich nahtlos weiter fortsetzen, weil sie schlicht und ergreifend nicht gelöst sind. Im vergangenen Jahr haben ja Aktien kräftig federn gelassen. Das war das schwächste Jahr seit Ausbruch der Finanzkrise. Aber ein bisschen Zuversicht ist immer da, aber letztendlich sieht es so aus, als würden sie sich diese Verlustserie weiter fortsetzen, auch wenn es in den vergangenen Tagen ab und zu mal ein bisschen besser aussah.
Woran liegt es, dass sich diese Verluste fortsetzen?
Nun, das liegt an den vielen Baustellen, die nach wie vor unbearbeitet sind. Da ist der Brexit, wo ja alles andere als klar ist, wie Großbritannien denn die EU verlassen wird, auf welche Art und Weise. Und gerade jetzt, als Plan B heute nochmal vorgestellt worden ist, da hat sich der Verdacht erhärtet, dass Großbritannien weiter auf den chaotischen Brexit hin zusteuert. Und das ist allerdings fast noch die kleinste Baustelle, denn über allem schweben ja die Handelsstreitigkeiten der USA, zumeist mit China, aber auch eben mit der EU. Das ist alles noch ungeklärt und belastet einfach die Handelsbeziehungen und damit den Handel.
Also wenn Sie den Brexit jetzt schon als ein kleines Problem bezeichnen, dann will ich gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Also muss man sich Sorgen machen oder nicht?
Ja, man muss sich schon Sorgen machen, vor allen Dingen mit Blick auf die vielen Exportmärkte Deutschlands. Chinas Wirtschaft ist sehr schwach nur gewachsen im vergangenen Jahr. Das war das schwächste Wachstum seit 30 Jahren mit 6,6%. Das klingt immer noch nach viel, ist aber viel zu wenig, um die Wirtschaft dort so richtig in Schwung zu bringen. Millionen von Wanderarbeitern müssen da in Lohn und Brot gebracht werden. Und das funktioniert nur mit einem sehr starken Wachstum. Also da hat man zum Beispiel schon mal eine Baustelle, die alles andere als erfreulich ist. Und die Handelsstreitigkeiten, die drohen ja auch weiter in andere Länder hin abzustrahlen und zu eskalieren.
Ist denn die deutsche Wirtschaft vorbereitet auf magere Jahre?
Es steht zu befürchten, dass sie nicht vollständig vorbereitet ist. Letztendlich muss man ja in den fetten Jahren Vorsorge betreiben für die mageren Jahre, die ja immer ganz sicher kommen. Und da stellen doch viele Beobachter, viele Ökonomen den deutschen Unternehmen ein relativ schlechtes Zeugnis aus. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie wenig zum Beispiel die Autohersteller darauf vorbereitet sind, den Umbau in Richtung Elektromobilität zu schaffen. Das ist ein Beispiel, eine große Herausforderung der Zukunft, die nur sehr schwer gemeistert werden kann mit den jetzigen Rahmenbedingungen, die da sind.
Ich meine, dass sich die Wirtschaft in Zyklen bewegt, das war ja irgendwie schon immer so. Ist da heute irgendwas anders als in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten?
Nein, die Wirtschaft bewegt sich immer noch in Zyklen. Es geht manchmal bergauf, manchmal geht es bergab. Allerdings ist der Aufschwung, den wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, ja künstlich am Leben erhalten worden. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen auf Null gesenkt und hat so für einen Investitionsboom gesorgt. Vor allen Dingen der Konsum ist ja angekurbelt worden in Deutschland durch die niedrigen Zinsen. Die Deutschen waren lange Zeit sehr ausgabefreudig, weil auf der anderen Seite schlicht und ergreifend das Geld auf der Bank nichts abgeworfen hat. Das hat mit dem Boom befeuert und so muss man hier von einem künstlichen Boom sprechen, aber der wird natürlich über kurz oder lang auch zu Ende gehen.
Oder kann man jetzt andere Mittel ergreifen, um den Boom künstlich wieder anzufachen?
Es ist die Frage, ob das wirklich notwendig und sinnvoll ist, einen Boom künstlich anzufachen, denn eigentlich wird damit nur die Zeit ein bisschen verlängert und das Unaufweichliche wird einfach aufgeschoben. Denn aufheben kann man es nicht, auch da kann man so viele Programme wie möglich lostreten. Irgendwann ist wirklich mal Schluss mit lustig und Schluss mit dem Aufschwung.
Und wir wissen ja auch, dass sich an der Börse auch gerne Stimmungen hochschaukeln. Also ist das tatsächlich alles, sind das alles harte Fakten oder ist das vielleicht auch eine negative Stimmung, in die sich die Börsianer gerade reinquatschen?
Naja, da ist schon natürlich immer viel Stimmung dabei und wenn es sich in der Wirtschaft etwas zusammenbraut, dann ist es hier natürlich noch mal lauter, wenn es dann knallt und es ist natürlich auch weitaus euphorischer, wenn es mal ganz gut läuft. Die Börse neigt ja in der Tat zu Übertreibungen, aber die ersten Zahlen für das abgelaufene Jahr zeigen doch, dass für die Unternehmen die Bäume nicht mehr in den Himmel wachsen und da kommt man durchaus zu realistischen Einschätzungen.
Das war Stefan Wolf aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank. Und wir hören jetzt, wie es dem Herrn Castorp ging, nachdem er sich in seinem Sanatorium in Davos eingelebt hatte.
Ein Trupp von Gästen beiderlei Geschlechtes kam ihm entgegen. Er hatte sie droben auf halber Höhe des Hanges den ebenen Weg entlangkommen sehen. Jetzt stapften sie abwärts gerade auf ihn zu und ließen ihre verschiedenartigen Stimmen ertönen. Es waren 6 oder 7 Personen, gemischten Alters, die einen blutjung, ein paar schon etwas weiter an Jahren. Sie waren barhaupt und braun, die Damen in farbigen Sweatern, die Herren meist ohne Überzieher und selbst ohne Stöcke, wie Leute, die ohne Umstände und die Hände in den Taschen ein paar Schritte vors Haus machen. Da sie bergab gingen, was keine ernsthaft tragende Anstrengung, sondern nur ein lustiges Bremsen und Anstemmen der Beine erfordert, damit man nicht ins Laufen und Stolpern gerät, ja eigentlich nichts weiter als ein sich fallen lassen ist, hatte ihre Gangart etwas Beschwingtes und Leichtsinniges, was sich ihren Mienen, ihrer ganzen Erscheinung mitteilte, so dass man wohl wünschen konnte, zu ihnen zu gehören.
HR2 Kultur, der Tag von nun an geht's bergab. Gilt das für die Weltwirtschaft gleichermaßen wie für Herrn Castorp aus dem Zauberberg? Der Risikobericht des Weltwirtschaftsforums schlägt Alarm und erzählt Risiken auf, die in den früheren Jahren nicht erwähnt wurden. Zwei davon wollen wir uns jetzt nochmal genauer ansehen. Cyberattacken zum Beispiel, das ist das eine Risiko. Was der hessische Schüler vor ein paar Wochen angerichtet hat, ist ein dummer Jungenstreich im Vergleich mit dem, was uns droht. Der hatte ja persönliche Daten von Politikern und Prominenten in einer Art Adventskalender veröffentlicht. Die Aufregung war groß, aber das Gefahrenpotenzial einer echten, professionellen Cyberattacke ist ein ganz anderes. Andreas Heigen.
In Deutschland nehmen Cyberattacken zu. Hacker erfinden immer neue Methoden, online einzubrechen. Die Gefährdungslage ist weiterhin hoch, berichtet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI. Im aktuellen Lagebericht des BSI zur IT-Sicherheit in Deutschland 2018 ist die Rede von derzeit 800 Millionen bekannten Schadprogrammen. Pro Tag kämen 390.000 neue Varianten dazu. Cyberattacken können sich gegen Behörden, Unternehmen, aber auch Privatpersonen richten. IT-Sicherheitsfachmann Thomas Blumenthal beschreibt ein Beispiel.
Eine E-Mail kommt von einem absolut vertrauenswürdigen Absender mit einem erwarteten Inhalt. Aber auf dem Weg von dem Unternehmen, das die E-Mail geschickt hat, wurde im Internet die Mail so manipuliert, dass da plötzlich ein Link zu einem Schadcode drin war. Das heißt, auf Seiten des Kunden war es so, der erwartet im Grunde genommen ein Angebot von einer vertrauensvollen Person. Da ist auch der Inhalt drin, den er erwartet, aber halt eben auch zusätzlich noch was. Und das hat er natürlich ohne Probleme aufgemacht und damit ist der Angriff erfolgreich vorgedrungen.
Und somit hat der Angreifer also Zugriff zum Netzwerk der Firma. Doch zu welchem Zweck eigentlich? Oft geht es um Spionage, erklärt Blumenthal.
Wenn ich weiß, was mein Mitbewerber im Grunde genommen anbieten wird und ich ihn dann unterbieten kann, damit habe ich natürlich deutlich meine Chancen erhöht. Oder wenn ich Internas habe, die ich politisch ausnutzen kann, irgendeine Information, die den anderen in Probleme bringt.
Cyberangriffe können Wirtschaftsunternehmen sogar existenziell bedrohen, sagt der IT-Sicherheitsexperte aus Erfahrung. Die Tendenz sei steigend. Gerade der deutsche Mittelstand würde die Gefahren durch Cyberangriffe oft nicht ernst genug nehmen. Nach einer Attacke würde zwar repariert, doch man lerne nicht ausreichend durch die Sicherheitslücken. Dieser Meinung ist auch Theresa Ritter vom Digitalverband Bitkom.
Momentan sind wir nicht ausreichend geschützt. Aber das liegt eben daran, dass sich viele Unternehmen der Gefahr noch nicht bewusst sind und deshalb auch noch nicht in den größtmöglichen Schutz investieren.
Welchen finanziellen Schaden Cyberangriffe anrichten, sei jedoch schwer zu quantifizieren, sagen Fachleute. Der Digitalverband Bitkom hat jedoch über 500 Unternehmen zu diesem Thema befragt und Zahlen errechnet.
Insgesamt ist durch die Angriffe ein Schaden von 43 Milliarden Euro in den zwei Jahren, also 2016 und 2017, für die deutsche Industrie entstanden. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Summe.
Eine wahnsinnige Summe, die sich unterschiedlich zusammensetzt. Oft geht es um deutsches Know-how, das gestohlen wird. Zum Beispiel, um deutsche Produkte nachzubauen und damit dann Geld zu verdienen. Die Täter machen aber noch auf anderem Wege Geld.
Wenn die Nutzerdaten abfischen und damit später handeln, da können Täter schneller Geld mit verdienen. Und was natürlich auch gerade bei kleinen Unternehmen oft der Fall ist, dass Daten verschlüsselt werden und dann eine Erpressung folgt, die eben sagt, überweisen Sie mir bitte so und so viel Geld, meist in Bitcoin, dann bekommen Sie Ihre Daten wieder entschlüsselt zurück.
Welche wirtschaftlichen Schäden uns in Zukunft drohen, ist schwer abzusehen. Viele Fachleute sehen auf jeden Fall großen Nachholbedarf beim Thema IT-Sicherheit in Deutschland. Der Digitalverband Bitkom rät für die Zukunft, dass sich Unternehmen so aufstellen, dass sie selbst im Falle eines Angriffs noch weiterarbeiten können. IT-Experte Thomas Blumenthal geht noch weiter. Für ihn ist die Frage nach IT-Sicherheit auch eine gesellschaftliche.
Das hat auch nichts mit technischem Wissen oder Expertise zu tun, sondern da geht es um den gesunden Menschenverstand. Man muss einfach sich fragen, muss ich alles machen? Ist das sicher? Und da sind wir, glaube ich, erst am Anfang einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion, die aber Gott sei Dank langsam, aber sicher ins Rollen kommt.
Die deutsche Wirtschaft unterschätzt immer noch das Risiko durch Cyberattacken. Und wir kommen zu einem weiteren Aspekt, der in dem Risikobericht des Weltwirtschaftsforums aufgeführt wird. Und der ist ungewöhnlich, das haben wir am Anfang auch schon kurz erwähnt. Die Experten warnen, für viele Menschen ist es eine zunehmend ängstliche, unglückliche und einsame Welt. Die Zahl der psychischen Erkrankungen nehme zu. Und das sei nicht nur ein ernstes Problem für den Einzelnen, sondern eben auch eine Gefahr für die Wirtschaft. Denn es seien weltweit etwa 700 Millionen Menschen davon betroffen. Dr. Daniela Hansen kümmert sich in der Rechtsabteilung der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände um das Thema Arbeitsschutz. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Ist das bei Ihnen auch ein Thema? Stellen Sie fest, dass die psychische Belastung am Arbeitsplatz steigt?
Ja, es ist wirklich ein sehr ernstes Thema geworden, in der Tat.
Das zeigen ja beispielsweise auch die Zahlen, die das BMAS oder auch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin da in ihren jährlichen Berichten herausgeben. Da ist die Rede von 12 Milliarden Produktionsausfallkosten und so weiter und so fort. Also es ist ein ernstes Thema, was auch bei den Arbeitgebern angekommen ist. Und hier auch ganz sicher beleuchtet werden muss und natürlich auch geschaut werden muss, welchen Beitrag kann hier der jeweilige Arbeitgeber auch leisten, um diese psychischen Belastungen, die dieser Bericht sehr schön aufgreift, hier, wenn es denn an dieser Stelle zu Problemen kommt, zu verhindern. Was mich sehr fasziniert hat an diesem Bericht, beziehungsweise fasziniert ist vielleicht das falsche Wort, hier wird ja aufgegriffen, diese drei Hauptstressoren, Gewalt, Armut und Einsamkeit, die dann auch eine negative Stimmung doch befördern können. Hier habe ich mir dann beim Lesen so gedacht, dass ja dann hier an der Stelle doch auch die Arbeit die Lösung sein kann, die verhindert dieses Entstehen der psychischen Erkrankungen, die ja hier ganzheitlich betrachtet werden und auch dazu beitragen können, möglicherweise eine Gesellschaft an dieser Stelle gesund zu halten.
Ach so, Sie meinen jemand, der zu Depressionen neigt und der keine Energie mehr hat, für den ist es sogar gut, wenn er morgens um 9 im Büro sein muss.
Ja, unbedingt. An dieser Stelle ist ja auch beleuchtet worden, wo diese Ursachen liegen für die psychischen Belastungen. Das sind ganz multikausale Zusammenhänge, die dazu führen, dass Menschen unsicher werden, Ängste entwickeln. Und das kann halt durch gesellschaftliche Entwicklungen der Fall sein, die sich dann beispielsweise in der Wirtschaft auch niederschlagen und am Arbeitsplatz auch zu Ausfällen führen können.
Also Arbeit kann sinnstiftend sein, keine Frage. Aber was macht man mit diesen vielen Leuten, die das nicht so empfinden?
Hier müssen sich die Arbeitgeber des Themas natürlich annehmen, wenn psychische Belastungen am Arbeitsplatz hier zu Erkrankungen beispielsweise führen können. Hier nehmen die Arbeitgeber das Thema auch mittlerweile sehr, sehr ernst. Ich betreue das seit 6 Jahren hier bei uns im Haus und da gibt es sicherlich am Arbeitsplatz, wie auch in diesem Bericht erwähnt wurde, Risikofaktoren, die zu Erkrankungen beitragen können, wie unrealistische Zeitdruck und Forderungen, mangelnde Einbeziehung der Arbeitnehmer, was da erwähnt wird, oder auch monotone Tätigkeiten. Und hier müssen natürlich Arbeitgeber ganz klar sicherstellen, dass die Bedingungen A, psychische Probleme nicht auslösen und B, auch nicht verschärfen.
Was sehen Sie noch für Ursachen? Woran liegt es, dass die psychische Belastung am Arbeitsplatz steigt?
Hier können natürlich private Lebenskrisen zusammenkommen, die zu Hause vielleicht Scheidung, Tod oder auch private Belastungen können hier den Ausschlag geben, was dann im Zusammenspiel mit der Tätigkeit am Arbeitsplatz so das berühmte fast zum Überlaufen bringt, der berühmte Tropfen ist. Und an der Stelle muss man dann ganz individuell hinschauen, was man da für Lösungen finden kann. Arbeitgeber selber müssen ja Gefährdungen beurteilen. Das heißt, sie müssen ihre Arbeitsbedingungen untersuchen, dahingehend, ob sie das Potenzial haben, einen Arbeitnehmer krank zu machen. Und da kann der Arbeitgeber seinen Beitrag leisten, hier am Ende bei solchen Untersuchungen zumindest die Arbeitsbedingungen und Tätigkeiten so auszugestalten, dass hiervon wenigstens keine Gefahr mehr ausgeht. Was die übrigen Faktoren anbelangt, da sind ihm natürlich etwas die Hände gebunden. Und an der Stelle muss man auch sagen, dass das doch auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, hier zu schauen, wie können da Lösungen gefunden werden, dass Menschen nicht diese psychischen Belastungen empfinden.
Also eine ganz einfache Sache. Früher kam, was ich weiß, 2-3 Mal am Tag der Hausbote mit der neuen Post. Heute trudelt die E-Mail ein und zwar im Minutentakt oder im Sekundentakt. Da hat sich viel geändert.
Da hat sich sicherlich viel geändert und hier müssen Lösungen gefunden werden, wie beispielsweise dann doch eine Entschleunigung durch Vorgaben, dass man vielleicht eine bestimmte Zeit E-Mails nicht beantworten muss, sondern sich auf eine Aufgabe konzentrieren darf. Da gibt es auch Lösungen, das heißt dann sogenanntes stilles Büro oder aber auch hier, dass Regeln gefunden werden, dass Freizeit und Arbeitszeit nicht zu sehr ineinander verschwimmen.
Und halten Sie sich daran, haben Sie schon mal abends um 9 die E-Mails gecheckt?
abends um 9 die E-Mails zu checken, ist insofern, ich habe recht flexible Arbeitszeiten, das heißt, wenn ich abends um 9 die E-Mails checke, darf ich auch morgens später ins Büro kommen und kann dann meine Ruhezeiten einhalten, das ist nicht das Problem bei uns.
Wir möchten ja auch gerne, dass Sie antworten, wenn wir Ihnen abends um 9 eine E-Mail schreiben, ein Interview geben können. Also, sind ja
ganz
alle
genau, aber so weit sind wir ja noch nicht, es ist 18:40, von daher alles im grünen Bereich.
Also welche Folgen haben solche Krankenstände dann für die Produktivität einer Firma? Es ist ein Faktor, der auch wirklich Geld kostet bei den Unternehmen.
Das ist wahr, das kostet Geld und insofern haben Arbeitgeber daran überhaupt kein Interesse, dass Krankenstände gesenkt werden, dass keinesfalls durch gerade psychische Belastungen fördern Ausfallzeiten, die sehr, sehr lange sind. Und an der Stelle tun die Arbeitgeber wirklich viel, um diese Krankenstände zu senken, weil, wie gesagt, es ist wirklich ein Faktor, hinter dem viel, viel Geld steckt.
Das ist nun wirklich auch neu, dass in dem Risikobericht diese Faktoren angesprochen werden. Was erhoffen Sie sich vom Weltwirtschaftsforum in Davos nun?
Ja, was ich jetzt hier gesehen habe, und insofern ist es vielleicht sogar ganz hilfreich, dass hier das Thema mal aufgegriffen wird, es wird in einen größeren Kontext gebettet. Also hier, der Weltwirtschaftsbericht hat ja eine weltweite Bedrohung und durch globale Risiken im Blick, wo bei dem jetzt Deutschland ein ganz kleiner Faktor ist. Und hier insgesamt das Thema hochzuheben und einzubetten in gesellschaftliche Entwicklungen, technologische Entwicklungen, kann insofern ganz gut sein, dass dann halt Lösungen gefunden werden, die ansetzen, ganzheitlich, und dann davon natürlich auch die Arbeitgeber profitieren, die dann entweder Lösungen geboten bekommen und hier alle Akteure zusammenarbeiten und dadurch Hilfestellungen kommen.
Dr. Daniela Hansen von der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände, herzlichen Dank. Und wir schon noch einmal literarisch nach Davos.
Sie gingen im Sonnenschein die Anfahrt hinab und überschritten den Wasserlauf und das schmale Gleise, die Berggestalten der rechten Tallehne vor Augen, das kleine Schierhorn, die grünen Türme und den Dorfberg, die Joachim beim Namen nannte. Dort drüben, in einiger Höhe, lag der ummauerte Friedhof von Davosdorf, auf diesen ebenfalls wies Joachim mit seinem Stocke hin. Und sie gewannen die Hauptstraße, die, um ein Stockwerk über die Talsohle erhöht, die terrassierte Lehne entlang führte. Von einem Dorf konnte übrigens nicht gut die Rede sein. Jedenfalls war nichts davon als der Name übrig. Der Kurort hatte es aufgezehrt, indem er sich immerfort gegen den Taleingang hin ausdehnte, und der Teil der gesamten Siedelung, welcher Dorf hieß, ging unmerklich und ohne Unterschied zu den als Davos Platz bezeichneten über. Hotels und Pensionen, alle mit gedeckten Veranden, Balkons und Liegehallen reichlich versehen, auch kleine Privathäuser, in denen Zimmer zu vermieten waren, lagen zu beiden Seiten. Hier und da kamen Neubauten. Manchmal setzte auch die Bebauung aus und die Straße gewährte den Blick in die offenen Wiesengründe des Tals.
Der Zauberberg, HR2 Kultur der Tag. Von nun an geht's bergab, vielleicht ja auch mit dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Was ist es noch wert, wenn viele Politiker fernbleiben? Frankreichs Präsident Macron muss sich um die Gelbwesten kümmern, Theresa May um den Brexit und Donald Trump um seinen Regierungs-Shutdown. Der US-Präsident fehlt dieses Jahr in Davos, die Chinesen dagegen schicken ihren Vizepräsident. Das ist schon pikant, gerade in den Zeiten des Handelskonfliktes zwischen den USA und China. Wäre es nicht eine Chance gewesen, in der Schneeidylle von Davos den Handelskonflikt beizulegen? Arthur Landwehr zeigt uns, wie es um die Verhandlungen steht.
Es scheint voranzugehen. Die letzte amerikanisch-chinesische Verhandlungsrunde wirkte optimistisch. Da war noch die zweite Reihe am Werk. Ende Januar aber geht es hochrangiger weiter. Vizepremier Liu He kommt nach Washington, trifft Finanzminister und Handelsbeauftragten. China hat bereits zugesagt, mehr Importe aus den USA zu genehmigen. Soja wird ebenfalls wieder nach China transportiert. Die Strafzölle in beide Richtungen aber bleiben erst einmal. Es läuft so gut, wie es laufen könnte, sagte Donald Trump vergangene Woche. Wenn wir einen Deal hinbekommen, dann sind die Zölle weg. Wenn nicht, dann nicht. Beide Länder bekommen die Folge des Handelsstreits deutlich zu spüren. Chinas Wachstum geht zurück, mit einem Welleneffekt in den USA. Zur Erinnerung, über den Jahreswechsel brach die New Yorker Börse ein, weil Apples China-Geschäft unter dem Handelsstreit leidet, weil die chinesische Wirtschaft leidet. Apple-Chef Tim Cook.
And what I believe to be the case is the trade tensions between the United States and China put additional pressure on their economy.
Ich glaube, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China zusätzlichen Druck auf die Wirtschaft ausübt. Auch wenn weiter gepokert wird um Kontrollen und Zeitpläne für den Abbau des Handelsdefizits, haben beide Seiten ein Interesse daran, zu einem Ergebnis zu kommen. Denn der Druck von Seiten der Industrie wächst. Denn da ist die Sorge, Opfer politischer Ziele zu werden, die ökonomische Regeln außer Acht lassen. Das weiß auch Kevin Hassett, der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen Beratergremiums des Weißen Hauses. Es ist nicht nur Apple. Es gibt eine ganze Menge US-Unternehmen, die großen Umsatz in China machen. Ich glaube, sie werden ihre Gewinne herabgestuft sehen im nächsten Jahr, bis wir ein Abkommen mit China gefunden haben. Druck kommt auch von den Farmern und Ranchern in den USA. Ihnen reicht es nicht, dass sie Entschädigungen bekommen können, wenn Fleisch oder Getreide wegen des Handelsstreits nicht nach China verkauft werden kann. Für sie ist Handel etwas Langfristiges, etwas, das auf verlässlichen Beziehungen beruht, und das sehen sie bedroht, so der Agrarökonom Chad Hart.
Jeder Handelskonflikt sorgt für eine Neuordnung der Handelswege. Meistens kehren diese Handelsströme niemals wieder in die gewohnten Bahnen zurück. Man wird feststellen, dass einige Marktteilnehmer schlichtweg rausgekegelt wurden. Und genau das geschieht hier.
Dass die USA in diesem Jahr nicht beim Weltwirtschaftsforum in Davos vertreten sind, hat die Chance genommen, informell ein paar Dinge zu besprechen und zu klären. Zudem hätte Donald Trump die Position der USA weiter verdeutlichen können. Dies können jetzt dort nur die Chinesen. Aber den erbitterten innenpolitischen Machtkampf um den Haushalt und die Einwanderungspolitik durchzustehen, hat für Donald Trump im Augenblick höhere Priorität.
Ein Weltwirtschaftsforum ohne USA, aber mit China, das hat es auch noch nicht gegeben. Manch einer möchte darin schon fast gerne eine Verschiebung der internationalen Gewichte sehen, oder ist das übertrieben? Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Heiner Flassbeck ist bekannt dafür, dass er das Weltwirtschaftsforum in Davos kritisch sieht. Er war auch schon Chefvolkswirt der UNCTAD, also der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ist es ein Fehler von Donald Trump, dass er nicht nach Davos fährt?
Ja, wie gesagt, es ist, ob es überhaupt von jemandem ein Fehler ist oder eine gute Tat, nach Davos zu fahren, ist eine sehr offene Frage, weil man sich, man darf sich die Welt nicht so vorstellen, als würden sich ja Trump und Herr Xi in Davos im Hinterzimmer treffen und dann einen Deal machen. Der Deal wird immer vorbereitet von Beamten und der wird auch bis zum Schluss vorbereitet von Beamten. Die Politiker kommen dann nur zum Unterschreiben und dazu braucht man nicht nach Davos. Da ist Davos eher ungemütlich, um so etwas auszuarbeiten. Das macht man besser in Washington oder in Peking. Also man sollte das nicht überbewerten. Ob jetzt Trump kommt oder nicht, ist ungefähr so, wie man sagt, als wenn in China ein Rad umfällt.
Der Sack reißt, genau. Oder warten die Chinesen vielleicht nur darauf, die USA zu verdrängen im Gerangel um die Bedeutung in der Weltwirtschaft? Freuen die sich?
Was heißt, sie warten darauf? Sie müssen darauf warten, aber es wird ohnehin passieren. Das ist überhaupt keine Frage, dass es passiert. Ein Land mit 1,2 Milliarden Menschen, wenn die auch nur 3-4% Wachstumsraten haben über noch ein paar Jahre, ich weiß nicht genau, wie viel sie brauchen, dann werden sie die USA einholen und überholen. Das ist überhaupt keine Frage. Da geht aber auch die Welt nicht von unter, also weder für die USA noch für den Rest der Welt. Man macht sich da auch immer komische Vorstellungen, dass wenn jetzt einer ganz groß ist, dass der den anderen dann fertig macht oder so. Also so einfach sind die Dinge dann doch nicht.
Es fällt ja auf, dass der Risikobericht eindringlicher ist denn je. Wir haben bereits einiges daraus gehört. Das müssten Sie doch eigentlich begrüßen, dass die Experten Probleme klar benennen.
Ja, das ist nur, man muss immer sehen, was ist das World Economic Forum? Experten, sicher haben die auch Experten gefragt, aber es ist eine Interessenorganisation. Es ist keine internationale Organisation wie die Vereinten Nationen oder Unterorganisation der Vereinten Nationen wie die OECD oder die IWF. Es ist eine Interessenorganisation, die von Interessen bezahlt wird. Ich meine, wer bezahlt denn das World Economic Forum? Das sind Unternehmen auf der ganzen Welt. Und das ist eindeutig Lobbyismus. Und da darf man sich nicht so vorstellen, dass die jetzt einen objektiven Bericht machen und dieser objektive Bericht dann von den Staaten zur Kenntnis genommen wird. Das habe ich selbst bei Mitarbeit im World Economic Forum, als ich noch naiv war, oft so gehört. Das ist aber nie passiert. Ich habe in G20 gesessen. Es hat nie irgendjemand gesagt, jetzt gibt es einen interessanten Bericht vom World Economic Forum. Das ist eine völlige Fehleinschätzung. Es ist eine Showveranstaltung. Da gehen viele Leute hin, weil sie gut Networking da machen, Netzwerkarbeit betreiben. Aber sonst ist da nichts dahinter.
Ich meine, Lobbyismus ist ja per se noch nicht schlecht. Solange auf die richtigen Probleme hinweist, ist es doch in Ordnung.
Ja, das ist aber, sehen Sie, das World Economic Forum hat im vergangenen Jahr, dieses Jahr ist, glaube ich, Digitalisierung das Thema. Im vergangenen Jahr war Ungleichheit das Thema. Was hat man denn gehört? Ist irgendetwas Vernünftiges rausgekommen? Ist irgendetwas, ein praktikabler Vorschlag herausgekommen, etwa, dass man die Steuern für die Reichen erhöht? Nein, sicherlich nicht. Es kommt nichts raus. Es kommt immer nichts raus. Das ist das Programm dieses Forums ist, dass nichts rauskommt, dass man sich wichtig gibt und so tut, als wir kümmern uns um die Probleme der Welt und ihr da unten seid friedlich und überlasst uns das Regieren hier oben in Davos und dann ist alles gut.
Also welches Interesse unterstellen Sie? Worum geht es Ihrer Meinung nach dort?
Es ist wie bei allen diesen Treffen, wie gesagt, die meisten Leute, ich bin überzeugt davon, dass 90% der Unternehmensmanager, die da hingehen, ich weiß es auch von vielen, die gehen dahin nur, um andere Unternehmen zu treffen, um über Geschäfte zu reden, weil man sich mal trifft, weil man die Möglichkeit hat, mal mehr Leute zu treffen als sonst wo. Die Politiker gehen wahrscheinlich hin, weil sie eine große Presse haben. Die haben eine globale Presse, weil die Presse ja immer noch glaubt, der Davos-Mensch wird irgendetwas Tolles produzieren. Aber er hat noch nie etwas produziert. Und die Politiker machen das als Show. Die fahren hin. Frau Merkel wird übermorgen hinfahren, ihre Rede halten, abends noch schön Abendessen, mit ein paar Leuten reden. Und dann fliegt sie wieder nach Hause. Und das war's dann auch. Mehr ist dann nicht.
Aber ist es nicht auch gut, wenn Politiker und Ökonomen und Topmanager ins Gespräch kommen? Hilft das nicht?
Aber die reden ja nicht ernsthaft. Die glauben nicht, dass da ernsthaft geredet wird. Ich war selbst schon in Davos. Man sitzt auf einem Forum, man gibt ein paar Statements ab. Es kommt nicht mal zu einer ernsthaften Diskussion auf dem Podium. Und dann gehen alle wieder raus, dann gehen sie wieder in ihren Smalltalk und reden wieder über ihre Geschäfte und was weiß ich. Es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendjemand sich zusammenreißt und sagt, jetzt müssen wir uns hier zusammensetzen, um die Welt zu retten. Die haben unendlich viele Foren, die viel wichtiger und viel bedeutender sind und auch viel offizieller sind. Wie geht's?
Jetzt ist er weg. Herr Flassberg, hören Sie uns noch?
World Economic Forum.
Okay, jetzt hatten wir eine kurze Aussetzer in der Leitung leider, aber das Wichtigste haben wir verstanden. Es liegen ja viele ernsthafte Dinge auf dem Tisch. Der Titel der Sendung heute lautet deshalb: Von nun an geht's bergab. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, das ist ein wichtiger Titel. Es ist ganz wichtig zu erkennen, dass es jetzt eine weltweite konjunkturelle Abschwächung gibt. Das ist jetzt nicht mit den 6,3% Wachstum in China ausgedrückt. Nein, es gibt eine Abschwächung, eine konjunkturelle Abschwächung. Warum? Auch in den USA, weil man die Zinsen erhöht hat, weil einfach dieser Konjunkturzyklus zu Ende geht aus einigen Gründen und weil die Einkommen der Menschen nicht richtig in diesem Zyklus gestiegen sind, geht er jetzt zu Ende. Und Europa ist das am schlechtesten vorbereitete Kontinent darauf. Europa ist eine Katastrophe. Deutschland geht es ja noch halbwegs, aber Frankreich und Italien, wenn die jetzt wieder in eine Rezession geraten, ist eine schlichte Katastrophe. Das müssten wir mal zur Kenntnis nehmen in Deutschland. Das wollen wir aber nicht zur Kenntnis nehmen, weil wir uns darin sonnen, dass wir ein bisschen besser sind, was auch ungerechtfertigterweise ist. Aber wir müssen wenigstens zur Kenntnis nehmen, dass es Europa extrem schlecht geht und das alles unter deutscher Führung. Ist ja nicht so, dass Deutschland da unschuldig dran ist. Brüssel wird ja in Berlin gemacht, sozusagen.
Dann rütteln Sie uns doch mal wach. Was droht uns denn in Europa, wenn wir jetzt nicht aufwachen?
Naja, in Frankreich die Arbeitslosigkeit noch 9%, in Italien ist sie noch 10%. Wenn die jetzt wieder auf 14% oder sowas steigen, was wird denn dann politisch passieren? Die Länder können sich doch nur noch mehr radikalisieren. Sie sind doch schon radikal geworden durch die extrem schlechte wirtschaftliche Entwicklung der letzten 10 Jahre, die wir mit zu verantworten haben, hauptsächlich mit zu verantworten haben. Und es wird schlimmer werden. Die Demokratie wird immer mehr in Frage gestellt. Das muss man doch mal zur Kenntnis nehmen und überlegen, ob man vielleicht dagegen etwas tun kann. Dagegen kann man sehr viel tun, aber vorneweg muss Deutschland etwas dagegen tun, anstatt sich ins Bierzelt zu setzen und zu sagen, uns geht's gut, wir sind die Besten und was kümmert uns der Rest der Welt?
Da gebe ich jetzt Ihnen eine Minute Zeit, um die Welt zu retten. Also, was müsste Ihrer Meinung nach passieren?
Wir brauchen auf der ganzen Welt, aber auch vordringlich auch in Deutschland, wir brauchen eine stärkere Beteiligung der Masse der Menschen am Produktivitätsfortschritt. Gerade wenn man über Digitalisierung redet, ist das absolut entscheidend. In Deutschland sind 15 Jahre die Löhne zurückgeblieben. Die müssen viel stärker steigen. Wir müssen dafür sorgen, dass investiert wird im öffentlichen Bereich. Deutschland hat unendlich viel Geld zur Verfügung, wenn es investieren will. Irgendeiner muss Schulden machen. Deutschland muss begreifen, dass
die Variante, die es bisher genutzt hat, nämlich Schulden der, auf Kosten der Schulden der anderen sozusagen zu leben, die anderen Schulden machen zu lassen, damit die deutsche Wirtschaft funktioniert, dass das zu Ende ist. Also muss in Deutschland der Staat vor allem Schulden machen, wenn es die Unternehmen nicht tun. Und dann muss man investieren und man muss Europa mitziehen. Deutschland muss Europa mitziehen, weil wenn es weiter diese Krisendivergenz gibt in Europa, dann wird dieses Europa auseinanderbrechen.
Professor Heiner Flassbeck, vielen Dank. Von nun an geht's bergab, war der Titel dieser Sendung. Fragst du nur, wie weit, wie lange. Wir wollten nicht zu pessimistisch sein, aber die Gefahren aufzeigen. Mein Name Uwe Bernd. Schönen Abend noch.